Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin Amano und heute an diesem Sonntag freue ich mich, den wunderbaren, famosen, großartigen Robin bei mir in der Leitung zu haben. Es ist Lenews Time. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Manu. Und vielen Dank für die äußerst freundliche Begrüßung.
Wir sitzen hier am Social Distancing Frühstückstisch. Du in München, ich in Freiburg. Aber wir haben trotzdem eine volle Ladung News auf unserem Frühstückstisch hier liegen.
Und diesmal ist es tatsächlich nicht ausschließlich Corona-related, was mich ganz glücklich macht, weil es ja sonst irgendwie überall dominiert und ich auch irgendwie den Hang zum Eskapismus langsam habe.
Ja, genau. Wir haben ein paar News mitgebracht und wir fangen natürlich erstmal mit einem Update an. Wir wollen ja für euch immer hier die News ein bisschen einsortieren und kommentieren und wir reden selten über Spiele-Releases, aber nur noch mal so als Erinnerung. Das wäre die Woche, in der wir jetzt vielleicht schon hätten Cyberpunk spielen können. Das wurde aber schon vor Corona verschoben. Wollte ich nur so einwerfen, so als kleiner Stich. Das wäre so passend gewesen jetzt, oder? Wenn wir jetzt Cyberpunk in der Quarantäne hätten spielen können. Naja.
Tja, Reality comes at you fast.
Dann lass uns aber über die Sachen reden, die wir jetzt auf unserer Liste haben. Keine Großveranstaltungen bis zum 31. August ist unsere erste Meldung. Es ist natürlich ein Update zur Gamescom-Situation. Da hatten wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, dass wir schon stark vermutet hatten, dass diese offizielle Absage vom Bund an die Länder dann eben auch kommt als Empfehlung, dass die Großveranstaltungen abgesagt werden, dass dieser Zeitraum noch verlängert wird. Die Kölnmesse hatte ja schon die Ansage, alles bis Juli abzusagen. Jetzt ist der August auch noch mit eingeschlossen und nun kann die Gamescom und die Kölnmesse auch offiziell sagen, dass diese Veranstaltung nicht stattfindet. Sie wird nicht verschoben. Das hatten wir letztes Mal schon gesagt. Das war Ihnen auch ganz, ganz wichtig. Es wird auf jeden Fall digital stattfinden. Und jetzt ist aber eben auch klar, es wird nur digital stattfinden. Also es wird keine Gamescom 2020 in der Messehalle geben. Aber an diesem digitalen, an dieser digitalen Umsetzung hält die Messe auf jeden Fall fest und die Veranstalter. Das Update jetzt an der Stelle, wenn ihr ein Ticket gekauft habt oder wenn ihr Aussteller seid auf der Messe, ihr bekommt 100% des Geldes zurück. Also das ist jetzt das, was jetzt wirklich auch offiziell bekannt gegeben wurde. Eben nicht nur die Tickets werden erstattet, wird auch keine Gutscheine oder so geben. Und natürlich auch, was ich krass finde, dass halt 100% der Zahlungen der Messeveranstaltung an die Aussteller zurückgezahlt wird. Das muss ja ein unglaubliches Loch in die Planung reißen der Messe.
Ja, in die Planung, in die Finanzen. Ich glaube, die Messe im Zweifelsfall ist sogar diejenige, die da am einfachsten damit wegkommt.
Also ich meinte jetzt die Gamescom-Veranstalter, genau.
Ja. Genau, also die Veranstalter, die werden es im Idealfall, oder ich glaube ehrlicherweise, dass die das zu einem gewissen Grad ganz gut kontrollieren können, weil die auch viele von den Kosten, die sie haben, quasi können sie ersetzen. Also das heißt, es ist viel Personalkosten, die im Vorfeld nicht anfallen und ich nehme an, dass die auch, die arbeiten extrem viel über irgendwelche Zulieferer, also die wenigsten Sachen werden von der Messe selbst gemacht, so viele Leute arbeiten dort gar nicht. Für die Gamescom, das sind erstaunlich wenige, jetzt einfach nur rein bei der Kölnmesse und die, nehme ich an, können viele von diesen Kosten da eben relativ gut irgendwie ableiten, also das heißt, indem sie irgendwelche Subunternehmer oder so nicht nehmen. Das sind natürlich jetzt die Geleimten, also es gibt extrem viele Leute, die halt für die Messe arbeiten, das sind irgendwelche Elektriker, das ganze Catering-Personal, das Reinigungspersonal, vor Ort Sicherheitspersonal und Logistiker, also diese Messe, die summt und brummt mit Leuten, plus alle Leute, die halt irgendwie dort gearbeitet hätten und irgendwelche Messestände gebaut hätten, also Messebauer und auch die ganzen Eventdienstleister, die dann da unterwegs sind, ganzen Hostessen, die werden halt alle irgendwie nichts haben. Plus, ich glaube, der Herbstschlag dürfte wahrscheinlich an die ganze Hotellerie gehen, weil da jetzt wahrscheinlich storniert wird, wie nochmal was. Je nachdem, wie die Leute halt da reserviert haben und gebucht haben, können sie das machen, also ohne dass da jetzt irgendwie wahnsinnig viel Geld zurückbleibt. Aber in den meisten Fällen sind die Stornokosten ziemlich hoch und man muss da irgendwie zwischen 70-80% einfach noch tragen. Das wird glaube ich, für einige Unternehmen ein ziemliches Ding zu schlucken sein. Ich glaube, analog versucht man, diese Opening Night Live weiter aufzubauen. Die haben wir ja letztes Jahr, haben wir das Debüt erlebt und es war eigentlich ziemlich cool. Also so von der Idee her, dass man das Ganze mehr zugänglicher macht und auch ein bisschen internationalisiert. Das war alles in englischer Sprache. Eben von dem Jeff Keighley moderiert, der auch die Game Awards macht und produziert und nicht nur moderiert. Und ich nehme an, dass man das erheblich ausbauen wird. Ich bin mal gespannt, ob das ein Ein-Tag-Ding wird oder ob man das dann sagt, okay, pass auf, dann machen wir die ganze Woche auch einfach noch vielleicht irgendwie einmal eine Opening Night Live und danach irgendwelche anderen Livestream-Bits und Bobbles, die wir da irgendwie machen können. Ist natürlich interessant, weil das natürlich jetzt auch für alle Aussteller heißt, die müssen sich irgendeine Form von Livestreaming-Konzept überleben. Was vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber das wird ja wahrscheinlich der große Rise of the Influencers werden.
Mhm. Auf jeden Fall. Rise of the Influencers. Ja, also witzigerweise kam an dem Tag, an dem jetzt diese Großveranstaltungen abgesagt wurden oder eben dieser Hinweis, dass diese Veranstaltungen abgesagt werden müssen, kam gleichzeitig mein Presseticket. Also ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht irgendwie nicht nur die Opening Night Live und solche Veranstaltungen dann eben digital geben wird oder ob es dann auch eben nicht nur für Influencer-Kram geben wird, sondern ob jetzt auch die Studios, die Publisher, Aussteller, Gemeinschaften, die Länder, Pavillons und so weiter und so fort, ob die jetzt alle irgendwie digitale Zugänge schaffen werden, um dann dort irgendwelche Präsentationen abzuhalten. Also normalerweise ist es ja so, dass wir ins Business Center gehen als Presse und dann dort unseren Termin haben und, keine Ahnung, das neue XY-Spiel anspielen. Das sind dann irgendwelche Beta-Builds oder irgendwelche Entwicklerpräsentationen. Das lässt sich ja im Endeffekt auch alles digital abbilden. Also nicht nur für die Konsumerseite, sondern natürlich auch jetzt für Presse und Berichterstattung. Ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viele Plan Bs in der Schublade schon lagen, dass Publisher und Indie-Entwickler Co. sagen, okay, hier, dann machen wir jetzt halt ein Bild, den wir sowieso für die Gamescom entwickelt hätten und den stellen wir halt in einem Presseportal irgendwie zur Verfügung. Kann man dann halt vielleicht runterladen, spielen oder es wird so eine Art Stream geben, wo man dann sich einloggt mit seinen Zugangsdaten, mit dem Presseticket, keine Ahnung, um dann dort diesen Stream zu verfolgen. Also da bin ich sehr gespannt, wie kreativ diese Gamescom dieses Jahr ablaufen wird, aber ich gehe momentan einfach schwer davon aus, von meiner persönlichen Einschätzung, dass dieser Termin dadurch, dass er stattfindet, auch dafür sorgen wird, dass nach alternativen Wegen gesucht wird, diese Sachen zu präsentieren, so wie wir es halt auch jetzt im pädagogischen Bereich haben, dass halt einfach auf einmal alle Unterricht per Zoom haben oder. Also schätzt du das auch so ein oder glaubst du, dass dann die Leute sagen, ach, pff, dann machen wir halt keine Gamescom-Präsentation und releasen das Spiel, wenn es dann fertig ist? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Also wir haben das letzte Mal so ein bisschen auch schon darüber gesprochen und ich glaube, es wird schon, also es wird mit Sicherheit irgendwie so Szenarien geben und auch einige Aussteller, die so per Stream Sachen vorab exklusiv zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass es Demos gibt oder sowas, die man selber spielen kann, das halte ich für ausgeschlossen tatsächlich, einfach weil...
Ganz ausgeschlossen nicht, aber nicht sehr oft, weil dafür braucht man halt eine andere... einen anderen Zustand des Spiels, um es quasi rauszugeben.
Ich glaube ehrlicherweise, dass wir das gar nicht sehen werden.
Zeigt.
Also ich glaube, wir werden das außer bei ein paar Indies, wenn wir das nirgendwo sehen, einfach weil keiner von denen Lust hat, eine Version rauszubringen, die demofähig ist, die bei den Leuten läuft, die nicht 1000 Probleme hat, die du müsstest theoretisch Support für jeden einzelnen Trottel leisten, der diese Demo runterlädt. du musst irgendwie, normalerweise, die Rechner, die da hinstellen, ist, wenn die sagen, ah shit, unser Spiel hat einen Memory Leak, na egal, dann knallen wir in die Rechner halt 128 GB RAM rein. Das kannst halt alles abfangen. Also du hast extrem viel Filter und viele Möglichkeiten, dieses Spiel irgendwie rund zu machen, dass die Leute es...
Und selbst dann laufen die Dinger nicht immer rund.
Richtig. Ja. Plus, du hast keine Lust auf irgendeine Form von Reverse Engineering. Also das heißt, die Leute decompilen dein Spiel, gucken, ah, oh, was gibt's denn hier noch? Also du machst dich extrem verwundbar als so mit jemandem, der so groß ist und die Leute dann halt wirklich irgendwie hunderte von Stunden investieren werden, dieses Ding auseinanderzunehmen. Also das ist, ich glaube, Demos werden wir gar keine sehen. Streaming, ja. Ich könnte mir witzigerweise gestreamte Demos vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass man sowas nutzt wie Stadia, dass man sagt, hier, pass auf, kriegt jeder 30 Minuten exklusiv.
Das ist die Chance für Stadia.
Genau. Ich glaube ehrlicherweise, dass diese ganzen Streaming-Dinger da wirklich, könnten da wirklich so ein bisschen einen Zugang haben, wenn sie es realisieren und wenn sie es schaffen innerhalb von der kurzen Zeit. Weil, also auch wenn es jetzt noch 4 Monate sind, ist das eine kurze Zeit, um so eine Infrastruktur aufzustellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich dann machst irgendwie, keine Ahnung, so eine Lotterie über verlost auf deiner Facebook-Seite irgendwie 50, 20 Minuten Zugänge für Spiel XY. Und dann können die Leute das halt irgendwie da sich live streamen und angucken und selber spielen, aber sie haben nicht die Executable auf dem Rechner. Und ich glaube, daran, da könnten wir mehr sehen in der Richtung. Also diese Form von Demos ja, und auch die sag ich mal, kontrolliert gestreamten Demos, die stelle ich mir auch ganz gut vor. Und ich glaube auch so Live-Q&A-Zeug, wo die Leute halt dann irgendwie Fragen aus dem Chat aufgreifen oder sowas, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also das, ich frage mich dann, wie gesagt, wie es jetzt mal, wie wichtig ist der Rahmen Gamescom dann noch? Also klar, ich glaube, man hat ja bei anderen auch irgendwie gesehen, dass viele Publisher jetzt irgendwie gemerkt haben, naja, aber ich kann, also Blizzard hat ja eh und je schon irgendwie ihr eigenes Ding irgendwo gemacht und ihre eigenen Cons gemacht mit der BlizzCon, aber vielleicht geht es auch wirklich so in die Richtung, dass die Leute sagen, naja, ich will eigentlich nicht irgendwie mit dem anderen jetzt irgendwie die Bühne teilen und deswegen mache ich lieber einen Tag komplett Xbox, einen Tag komplett Nintendo, einen Tag komplett Activision und Blizzard Ding. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute sich auch etwas lossagen werden von dem Ding und halt irgendwie ihren Pflicht und ihren, oder sagen wir mal, die Kühe machen sie dann irgendwie auf der Gamescom, aber so den großen Batzen, wo die Leute halt irgendwie dann tiefer eintauchen können, machen sie bei sich selber. Ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass das einfach günstiger ist, wenn du das selber produzierst. Du hast halt niemanden, den du für den Namen Gamescom bezahlen musst.
Ja, und ich meine, das Geld ist jetzt ja wieder freigesetzt. Dass, wenn die jetzt 100% ihres bereits überwiesenen Gelds an die Gamescom zurückbekommen, dann kann man damit ja natürlich auch gut was Eigenes machen.
Ja, definitiv.
Das Geld muss ja weg, ne? Ist ja schon verplant im Budget.
Das klingt ja herrlich, aber ja.
Also, ja. Das ist wirklich. Nee, ist doch so.
Ja. Also, ja, also ich arbeite ja in der Eventbranche und es ist auch wirklich so, die Leute haben halt für ein Jahr, die legen meistens am Ende des Jahres fest, was so passiert. Also, je nachdem, wann ihr Fiskaljahr zu Ende ist, setzen sie sich hin, okay, was machen wir dieses Jahr und hauen es auf irgendwelche Konten und dann müssen die in Anführungszeichen gegen Ende leer sein. Deswegen sieht man manchmal gegen Ende von Fiskaljahren auch nochmal irgendwelche komischen Aktionen passieren. Einfach, weil die Leute ihr Budget nochmal ausschöpfen. Aber ja, also ich bin ehrlicherweise gespannt. Ich finde es eine coole Gelegenheit, zu gucken, welche Formate sich da etablieren. Inwiefern man sagt, naja, wir bilden einfach ab, was die Messe gemacht hätte, oder wir denken uns was komplett Neues, Cooles aus. Wobei ich letztes natürlich besser finde.
Spannend wird vor allem zu sehen sein, wie gut diese Sachen ankommen und was das für Auswirkungen hat auf die E3 und Gamescom nächstes Jahr. Das könnte natürlich auch sagen, dass die Leute sagen, hey, das war doch eigentlich viel geiler, als nach Köln zu fahren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Gefahr dahinter.
Ja, und was für Reichweiten das generiert, ne? Also ich meine, jetzt, wenn du einen Stand auf der Gamescom hast, dann sagst du, ja, ich habe einen Stand, den können potenziell 350.000 Leute sehen. Und davon sind die Hälfte Influencer. So. Und wenn ich jetzt irgendwie
du mit einem Influencer-Diss immer.
Entschuldigung. Ja, davon sind die Hälfte Multiplikatoren. Also ich habe auch Presse da und also die Hälfte ist natürlich auch übertrieben. Aber so ist quasi die Rechnung, wenn man so auf so eine Messe geht. Man sagt, ich zeige es Leuten, die verteilen es jeweils nochmal weiter und so. Und deswegen lohnt sich in Anführungszeichen eine Messe. Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt einen Stream aufsetze und dann habe ich irgendwie 300 Leute, die und die alle dumme Fragen stellen, die irgendwie nicht zum Spiel passen, was leite ich daraus ab? Leite ich daraus ab, dass ich wieder das Traditionelle mache oder leite ich daraus ab, dass irgendwie meine Strategie nicht funktioniert hat? Also ich bin auch nochmal wirklich gespannt, wie sehr wir sehen werden, wie sich dieses komplette, wie werden Spiele in den Markt eingeführt und wie wichtig werden diese Vorortmessen noch sein, wie sehr sich das jetzt wandelt. Also ich glaube schon, dass da einige Leute Schlüsse ziehen werden und sich ihr Verhalten ändern werden, einige Aussteller. Ja.
Bin sehr gespannt, werden das weiter beobachten und natürlich auch hier kommentieren. Wie sagt man denn da? Einen Stand hat es auf jeden Fall schon getroffen, so kann man es vielleicht formulieren. Die Indie Mega Booth hat ein Posting gemacht. Das ist nicht zu verwechseln mit der Indie Arena und auch nicht mit der Indie Area, die auf der Gamescom in der Halle 10 stattfinden. Die haben sich noch nicht geäußert, auch das Indie Village noch nicht, genau, sondern die Indie Mega Booth. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr einordnen. Die hat jetzt ein Posting gemacht, Farewell for Now. Da hat der Founder, der Gründer der Indie Mega Booth gesagt, dass sie vorerst erstmal Schluss machen, weil natürlich so ein Stand als ohne Messe einfach keinen Sinn macht. Aber was heißt jetzt genau? Was heißt, sie machen erstmal Schluss? Ich meine, ohne Messe ist doch logisch, dass sie keinen Stand machen können.
Naja, die Gründerin, die Kelly Wallach, mit der habe ich ja schon einige Male gesprochen, weil wir damals, wie wir den Indie Arena Booth in Anführungszeichen erfunden haben, natürlich auch Angst hatten, dass wir den quasi ins Fahrwasser, also dass wir den irgendwie in die Quere kommen, weil das Konzept von der Indie Arena und Indie Mega Booth extrem ähnlich ist. Und
muss dazu sagen, die waren immer so auf der PAX und so.
Genau, die waren immer auf der PAX und die hatten auch einen Gamescom-Auftritt und der war eigentlich auch ziemlich cool, so von der Idee her, aber der war für die mega anstrengend, weil sie halt mit der Logistik vor Ort Schwierigkeiten hatten. Und wir haben gesagt so, hey, nächstes Jahr würden wir auch so einen Stand machen und wir würden den ziemlich groß machen und wir wollen euch irgendwie jetzt nicht irgendwie da in die Quere kommen. Und haben die gemeint, nee, ist fein, Gamescom machen wir nicht wieder, das könnt ihr gerne machen, alles fein. Und deswegen hatten wir auch so ein bisschen einen Draht zu denen, haben mit denen geredet und das ist der so quasi der Ur-Indie-Stand. Die haben das auch schon ein paar Jahre vorher gemacht und die Idee dahinter war halt irgendwie auch so viel von diesem PAX-mäßigen mitgenommen. Es gibt so Volunteers, die Spiele mitbetreuen, sind viele kleine Spiele an einem riesigen Stand, deswegen heißt der auch Indie-Mega-Booth, weil du halt wirklich einen großen Stand hast und viele kleine Spiele und immer sehr individuell dekoriert, also mit viel Liebe gemacht, auch ganz ähnlich dem Indie-Arena-Booth. Und die Kelly hat da eben in der Pressemeldung halt mitgeteilt, dass sie quasi jetzt alle Operationen Richtung in die Megabooth einstellen werden, vorerst. Und das heißt wahrscheinlich im Klartext, dass sie die Leute, die dafür arbeiten, einfach entlassen müssen.
Plus ja, klar, weil kein Geld reinkommt ohne Veranstaltungen. Genau,
die haben einfach keinen Umsatz. Trägt, ja. Richtig, der Indie-Megabooth lebt einfach davon, dass diese Messen funktionieren und laufen, die generieren Umsatz, die Aussteller, die dorthin kommen, machen es nicht für Umme, sondern man muss da bezahlen. Also wir ich weiß gar nicht, wie hoch da die Kosten sind, aber es ist immer noch irgendwie günstiger, als selber das irgendwie zu machen. Plus da hast du halt irgendwie dieses extrem gute Netzwerk und die fahren da wohl alles in die Richtung runter. Was ich daran extrem schade finde, ist das, was man jetzt als Konsument vielleicht gar nicht so wirklich mitkriegt, aber die Alumnis, die halten irgendwie alle ziemlich eng zusammen und man wird da quasi aufgenommen in so eine Art Netzwerk von anderen Devs mit ähnlichen Herausforderungen, Problemen, Lösungen und mit vielen Kontakten. Und das heißt, wenn du da einmal warst als Entwickler, dann ist das für dich auch extrem wichtig, dass du einfach nur mal jemanden getroffen hast. Also keine Ahnung, du hängst halt rum und dann kommt da so die Indie-Creme de la Creme vorbei und du kannst mit denen einfach ratschen und irgendwie auch mal austauschen. So, hey, ich suche einen Publisher, ich habe einen Titel, der sieht ähnlich aus wie deiner, können wir uns mal irgendwie unterhalten? Oder wie habt ihr denn das gemacht oder wie? Und ganz viele Leute, die auch in diesem Dunstkreis sind, die haben extrem viele Tools entwickelt für andere Entwickler. Und zur Verfügung gestellt. Und deswegen ist das so schade, weil das auch einfach irgendwie ein Sammelbecken an Entwicklern war oder ist. Es gibt diese Alumni-Gruppen auch noch, aber dadurch, dass du nicht mehr diesen von Angesicht zu Angesicht Kontakt haben wirst auf den Messen, glaube ich, wird das alles irgendwie so ein bisschen runtergefahren werden. Ich hoffe, dass deren anderen Kanäle, also ich bin da mit auf einer Mailingliste, die mitbetreiben, die immer super interessant ist. Und solche Sachen, ich hoffe, dass das alles erhalten bleibt, weil das, wie gesagt, das ist eine wichtige Ressource. Bei allen anderen Sachen ist es halt ein herber Verlust fürs Publikum. Ich finde es so ein bisschen überraschend, dass die jetzt keine digitale Strategie haben. Also das wundert mich so ein bisschen. Mich
halt auch, ja.
Weil die in der Richtung einfach irgendwie, glaube ich, noch nicht so weit waren. Interessanterweise ist der Indie Arena Booth da einen Ticken weiter. Also die haben ja auch irgendwie immer ein Streaming-Studio gehabt und dedizierte Streaming-Plätze auf der Messe. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man versucht, das Ganze irgendwie auch nochmal irgendwie ins komplett Digitale zu heben. Das weiß ich natürlich auch noch nicht. Vom Indie Arena Booth habe ich selber noch gar nichts gehört, was die machen werden.
Ich habe noch nachgefragt vor dem Cast jetzt bei den zuständigen
ein echter Journalist.
Veranstaltern. Ja, natürlich. Aber es gibt noch keine offizielle. Es gibt noch keine offizielle Ansage. Ich denke aber, dass da die Tage was kommen wird. Also mehr weiß ich wirklich auch nicht. Es gibt nur die Ansage, es ist noch nichts kommuniziert. Aber dadurch, dass die Gamescom ja selber auch schon gesagt hat, dass viele Formate online und digital abgebildet werden und sie in der eigenen Pressemitteilung auch schon geschrieben haben, es wird nicht nur die Opening Night live sein, sondern zum Beispiel auch Gamescom Now, was letztes Jahr ja auch schon im Stream war, wo ich Disclaimer selber auch mitgewirkt habe als Moderator da beim IGN-Stream Deutschland. Deswegen glaube ich, dass da auch die Indie-Arena irgendwie in irgendeiner Form digital umgesetzt wird. Ist jetzt meine eigene Einschätzung. Wie gesagt, kein offizielles Statement. Und es freut mich. Finde ich super.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die sich was Gutes überlegen. Also einfach, weil ich das Gefühl habe, dass die Streaming schon etwas mehr embraced haben. Vielleicht ist das einfach irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Plus, man muss auch die in Anführungszeichen positiven Sachen daran sehen. Die Gamescom ist verdammt teuer für die meisten Entwickler. Vielleicht kann man da irgendwas machen, was etwas mehr kosteneffizient ist und trotzdem irgendwie sein Publikum findet. Klar, auch da dieses komplette familiäre Nebeneinander, Miteinander wird halt fehlen. Also das macht schon auch irgendwie den Reiz von diesem Booth aus.
Ja, alle in Skype und Zoom nei und dann wird gesoffen wie sonst auch abends.
Also das ist ja wohl eine Behauptung.
So, dann kommen wir zu was weniger mit Absagen und weniger mit Corona zu tun hat, aber was uns letzte Woche auch schon amüsiert hat. Es gibt weitere Updates von Cookstar. Entschuldigung, ich meine natürlich Cookstar, Cooking Mama Cookstar. Da gab's ja letzte Woche die Meldung, dass die Cooking Mama Leute gesagt haben, dieses Spiel hat nie eine Originallizenz von uns bekommen. Ihr erinnert euch, da ist ein Cooking Mama Spiel, ein neues, aufgetaucht, das erste für die Switch, war dann kurz verfügbar im eShop und dann gab's juristische Anfechtung, dass eben die IP-Holder gesagt haben, dieses Planet Entertainment hat überhaupt gar kein Recht, dieses Spiel zu machen. Und jetzt hat sich aber Planet Entertainment gemeldet mit einer Gegendarstellung. Und jetzt wird's noch skurriler alles.
Ja, weil jetzt nämlich Planet Entertainment sagt, nee, also das war alles so abgesprochen. In dem letzten Punkt, wo das irgendwie hätte durchgewunken werden sollen, habt ihr es durchgewunken. Das heißt, wir haben unser Final Approval bekommen und wir dürfen es natürlich releasen. Auf jeden Fall ist es so, dass die jetzt eine gegenteilige Behauptung aufgestellt haben, in der sie sagen, naja, also wir, klar, wir sind abhängig von dem Lizenzgeber, aber ihr habt einen Game Design Milestone von uns bekommen und den habt ihr abgenommen, hattet irgendwie noch 2, 3 Änderungen. Ein paar davon waren völlig out of scope, also das hätten wir gar nicht irgendwie machen können. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir das trotzdem irgendwie veröffentlichen durften. Also wir haben uns an alle Abmachungen gehalten und deswegen haben wir das jetzt irgendwie released. Was ich interessant finde, ist, dass es in dem Fall tatsächlich um einen Lizenzgeber geht. Also der hat halt in gewissen Dingen hat er definitiv irgendwie mal Oberhand. Also das heißt, gerade wenn es um die Verwendung von irgendwelchen Namen geht, da kann man relativ schnell irgendwo den Stecker ziehen, wenn man sagt, nee, also diese Lizenzen kann man in den meisten Fällen sogar einfach relativ schnell zurückziehen, auch irgendwie ohne größere Angabe von Gründen. Gerade wenn es um so Nutzungsrechte geht, die sind zwar in Anführungszeichen exklusiv, aber man kann die extrem schnell zurückziehen. Und gerade wenn man da jetzt irgendwie sagen kann, ihr seid vertragsbrüchig geworden, naja, es wird jetzt wahrscheinlich darauf ankommen, wie wurden irgendwelche Dinge kommuniziert, also das ist so der Klassiker, jetzt werden wahrscheinlich E-Mails ausgedruckt und Interpretationskurse von Anwälten gegeben, wo man dann sagt, naja, also das kann man ja jetzt so und so sehen. Ich bin mal gespannt, was am Ende dabei rauskommt, ob dieses Spiel in irgendeiner Form wieder zugänglich ist. Ich weiß, derzeit ist es, glaube ich, nicht zugänglich. Die Leute, die es runtergeladen haben, können es aber, glaube ich, spielen. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall generiert es keine Cryptocurrency. So viel steht schon mal fest.
Das haben sie inzwischen übrigens auch erklärt. Dieses Gerücht mit diesem Blockchain-Geschichte, das war ja letztes Mal, als wir drüber gesprochen hatten, eben auf einmal so dieses Gerücht im Umfeld, dass das als Data Mining genutzt wird. Das kommt daher, dass es eben Gerüchte gab, weil die mal eine Idee hatten, Blockchain-Technologie im Spiel einzusetzen, damit Spieler im Multiplayer untereinander In-Game-Assets irgendwie tauschen können über diese Blockchain-Technologie. Also größter Blödsinn, den ich je gehört habe. Ich weiß nicht, ob Animal Crossing Blockchain-Technologie braucht, damit ich irgendwie ein Bambusschirmchen tauschen kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Cookstar da irgendwie eine andere Technologie gebraucht hätte, um irgendwelche Zutaten zu tauschen. Also das war so ein Buzzword, was wahrscheinlich in irgendeinem Pitch-Meeting mal gefallen ist und da ist das Gerücht her entstanden. Das finde ich auch super spannend, wie sich sowas dann mutiert hat bis hin zu dem, das ist ein Data-Mining-Projekt. Großartig, ja. Oder? Wie zwei so unschuldige Dinge. Der eine benutzt in einem Pitch-Meeting das falsche Wort, erklärt es anhand von, ja, das muss man sich vorstellen, wie Blockchain. Dann gibt's irgendwelche legalen Lizenzgeschichten und diese beiden Sachen zusammen, puff, gibt auf einmal so ein Mega-Gerücht, dass ein Cooking-Mama-Spiel nur deswegen erfunden wird, damit Data-Mining betrieben kann. Großartig.
Vor allem der Pressemeldungs-Battle, der gefällt mir natürlich auch wieder gut, weil gerade in so Pressemeldungen versucht man natürlich so ein bisschen die Seite der Öffentlichkeit auf seine Seite zu bekommen. Also das heißt, das ist durchaus irgendwie in Anführungszeichen normal, wenn man jetzt irgendwie auch kurz vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung steht, da versucht man natürlich irgendwie die Öffentlichkeit auf seine Seite zu bekommen. Und unter anderem wird da auch aus dieser Cooking Mama Cookstar, also von dem Entwickler, kommt dann irgendwie die, von Planet Entertainment kommt dann die Meldung, naja, wir haben ja irgendwie ganz viele Sachen gemacht und das ist alles eine relativ, sag ich mal, trockene Meldung. Da steht immer, hier der und der ist der Rights Holder und das ist alles approved und bla bla bla. Und wir haben sogar noch Sachen eingebaut wie Vegetarian und Unicorn Food und die Potluck-Party. Ja. Das in so einer, so, wir planen euch zu verklagen und das ist unsere, und übrigens, wir haben auch Unicorn-Food. Also es ist stets in einem gewissen Kontrast. Naja, und auf jeden Fall ist, glaube ich, einer der meiner Lieblings-Disses bisher aus so einer Auseinandersetzung ist irgendwie, Office Create has our total respect. We thank them for their wisdom and wish them well.
Ja, großartig.
Ziemlich, also ich glaube, das ist so in der, kann sein, dass es an einer holprigen Übersetzung liegt, aber das ist schon ein ziemlich guter Burn.
Das finde ich echt super, ja. Wir werden das weiter beobachten. Diese Tortenschlacht passt ja sehr gut, oder? Es ist keine Schlammschlacht, es ist eine Tortenschlacht. Es ist ein Foodfight bei Cooking.
Absolut, also das ist ein legaler Foodfight, ja.
Jemand, der diesen Scope nicht mehr bei Kotaku bringen wird, ist Jason Schreier. Das ist nämlich unsere nächste Meldung. Jason Schreier kennt ihr vom Namen. Falls nicht, ist es ein investigativer Spielejournalist. Wahrscheinlich mitunter fast der einzige, den man so bezeichnen kann als investigativ. Er hat jahrelang bei Kotaku gearbeitet, hat dort ganz, ganz, ganz viele Scopes, wie man das in der Branche nennt, gebracht. Also er hat unglaublich Scoops, gute Kontakte. Scoops?
Ich glaube, Scoops. Scopes sind das, was man overscoped normalerweise.
Scoops hat er gemacht. Das heißt, er hat ganz, ganz viele gute Kontakte in die Spielestudios rein und hat dann dort zum Beispiel eben solche Stories gebracht. Nicht nur irgendwelche neuen Spiele, die nicht angekündigt waren, sondern eben halt vor allem auch die Arbeitsverhältnisse in den großen Studios, was Crunch betrifft und so weiter. Und da war Kotaku immer seine Heimat. Dann gab es aber ziemlich Beef mit den neuen Inhabern des ganzen Medienunternehmens dahinter. Da hat sich nämlich einiges getan. Das fing damit an, dass bei dieser riesigen Klage mit Hulk Hogan, da Gawker Media quasi an den Ruin getrieben wurde und durch einflussreiche Investoren, die dann quasi dafür gesorgt haben, dass man eben auf Partnerseiten von Kotaku, also die zu diesem Netzwerk dazugehört haben, nicht mehr über gewisse Dinge schreiben kann und die per Anwälte quasi dann zum Schweigen verurteilt wurden, was natürlich dann einfach auch keinen richtigen Journalismus mehr ermöglicht. Das hat sich Jason Schreier eine Weile angeschaut. Dann gab es die neuen Eigentümer mit GO Media und die haben dann Deadspin quasi so richtig in den Ruin getrieben. Deadspin ist die Sportseite aus diesem Netzwerk, die eben halt auch sehr, ja, auch teilweise investigativ unterwegs waren. Und der neue Inhaber von GO Media hat dann irgendwann gesagt, hey, konzentriert euch auf Sports, alles andere ist völlig irrelevant, und hat überhaupt nicht verstanden, was diese ganzen Medien ausmacht, was Kotaku ausmacht, was Deadspin ausmacht. Und Jason Schreier hat da auch nie ein Blatt vor den Mund genommen, er hat da immer auch in seinem Podcast ziemlich drüber geredet und hat jetzt in seinem Abschiedsbrief auch eigentlich ganz klar gesagt, der Grund, warum er von Kotaku geht, ist ganz klar, seit der Übernahme von GO Media fühlt er sich da nicht mehr wohl und will für so ein Unternehmen auch nicht mehr arbeiten. Und das ist schon eine ziemliche Ansage.
Das ist eine ziemlich extreme Ansage, ja. Also ich habe da höchsten Respekt davor, wenn man irgendwie sagt, ich habe einen Satz von Werten und den kann ich hier nicht mehr ausüben. Und ich habe das Gefühl, dass ihr das nicht schätzt und dass hier meine Kollegen, die eine ähnliche Wertevorstellung hat, dass ihr die raushaut, dass ich dann gehe.
Ja, stimmt, da gab es eine riesen Massenentlassung bei Deadspin dann, genau.
Ja, also es sind einige Leute gegangen, auch irgendwie, auch die Chefredakteurin von Gizmodo ist auch gegangen, auch aus ähnlichen Gründen. Also ich finde es wirklich gut, wenn man da so viel Integrität besitzt und sagt, nee, also ich glaube, hier ist irgendwie Ende der Fahnenstange, vor allem wenn man jetzt nicht irgendwie safe irgendwas anderes hat. Also ich, bei den meisten von denen, die da jetzt irgendwie weg sind, habe ich nicht irgendwie mitgekriegt, dass die eine Kündigungsbeförderung irgendwie haben, dass sie da gekündigt haben oder rausgeschmissen wurden und jetzt woanders höher eingestiegen sind. Also das ist schon, ist mit erheblichen persönlichen Konsequenzen verbunden, dann da irgendwie zu gehen. Und deswegen, also ich finde es beeindruckend, dass man das macht. Vor allem gerade für den Jason, also der ist halt irgendwie ist jemand, der es geschafft hat, zu einer Person zu werden, die man als erstes im Kopf hat, wenn es um irgendwelche Leaks geht. Also es hat vor allem auch irgendwie die Auswirkung, dass der als Vertrauensperson von Leuten, die potenziell wichtige Informationen haben, wahrgenommen wird, weil er halt irgendwie die Identität seiner Quellen schützt und weil er einfach sorgfältig journalistisch arbeitet. Und solche Persönlichkeiten sind extrem wichtig, gerade wenn es mal irgendwie unangenehm wird, und diesen Persönlichkeiten dann irgendwie Zugang dazu zu haben und zu wissen, dass sie auch eine gewisse Reichweite haben und dass sie dann auch irgendwie ihre Arbeit als Journalist machen, also ihre Due Diligence, wenn es um irgendwas geht. Ich habe irgendwie eine Geschichte, dann überprüfe ich das mit mehreren Quellen und ich verifiziere das alles, bevor ich damit irgendwie rausgehe, und ich weiß, was das für einen Schaden anrichten kann. Ich weiß aber auch, wie wichtig meine Arbeit ist, um jetzt irgendwie den Fortbestand dieser Industrie irgendwie mit zu beeinflussen. Also ich finde es beeindruckend, dass er da wirklich gesagt hat, nee, also das ist jetzt, ist mir jetzt zu viel. Vor allem, ich bin gespannt, was er dann als nächstes macht. Ich glaube, es werden viele Leute drauf gucken, wo er hingeht und was er macht. Mhm. Ganz oft passiert in solchen Fällen dann irgendwie, dass sie ihr eigenes Projekt irgendwo machen. Gerade, ich wusste gar nicht, dass er einen Podcast hat. Werde ich mir direkt mal ein bisschen reinpfeifen.
Ja doch, Splitscreen, das war ja der offizielle Kotaku-Podcast, den er eben mit dem anderen gemacht hat, der jetzt auch nicht mehr bei Kotaku ist, der auch gegangen ist, der Kirk und Maddie. Und die machen jetzt zu dritt einfach weiter mit ihrem eigenen Podcast-Projekt. Das wird aber jetzt nicht sein neues. Also das ist einfach nur so ein Ding, was er weitermacht. Den habe ich mir jetzt auch schon angehört. Aber er wird weiterhin als Journalist arbeiten und wieder eine Festanstellung machen. Also er hat nicht gesagt, dass sie jetzt irgendwie ein Patreon oder Kickstarter oder irgendwie sowas machen mit einem eigenen Medium. Er wird weiterhin über die Spielebranche schreiben, hat er gesagt. Er hat noch nicht bekannt gegeben, wohin er geht. Aber ich kann mir vorstellen, er wird sowas wie, vielleicht landet er bei der New York Times, bei der Washington Post oder irgendwie sowas, wo die halt sagen, okay, das ist inzwischen vielleicht auch ein Thema für uns, der Business-Aspekt der Spieleindustrie, oder er geht zu sowas wie Gamesbiz.biz oder wie die heißen, weißt du, diese
so rein
über das Business also, schreiben.
Ja.
Oder zu Petra bei Gameswirtschaft.
Witzigerweise, die war auch irgendwie die erste in meinem Kopf, war, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe, wer sind denn so Gestalten, die auch dafür bekannt sind, dass sie in irgendeiner Form über diesen reinen Produktjournalismus hinausgehen, was ja auch fein ist, also es ist ja auch in Ordnung, wenn sich jemand irgendwie nur dem Produkt widmen will, aber komplett auszublenden, wie die Spiele gemacht werden und was irgendwie die Arbeitsbedingungen sind und, das halte ich halt irgendwie auch für ein bisschen zu einfach, also da setzt man sich halt nicht zu 100% mit seinem Medium auseinander, sondern wirklich nur mit dieser reinen Konsumentenseite. Das finde ich manchmal, also jetzt Ich will nicht sagen, für mich ist das andere der herausfordernde Journalismus. Also irgendjemand zu sein, der wirklich dann auch nochmal recherchiert und nachhakt und irgendwie seine Quellen irgendwie managen muss. Und das ist für mich schwieriger. Und deswegen hat er auch oft irgendwie mehr Gegenwehr abbekommen, weil er halt irgendwie nicht nur eine Pressemeldung einfach quasi nochmal umschreibt und so, und sondern weil er sich wirklich extrem damit auseinandersetzt, und davon gibt es zu wenig Leute, habe ich das Gefühl. Und mit Kotaku hatte ich schon auch irgendwie das Gefühl, dass da so eine gewisse Heimat für solche Leute ist. Also das war für solche Stories, da wusste man schon, also wenn irgendwie der Jason irgendwas gepostet hat auf Kotaku, dann konnte man davon ausgehen, dass die nächsten 5 Minuten lang erstmal nichts anderes passiert, weil man gucken möchte, ob man irgendwie in den Schlagzeilen mit seiner eigenen Firma ist oder so. Also der hatte einfach eine gewisse Reputation. Ich bin wirklich gespannt, wo das hingeht. Und ich hoffe, dass er uns erhalten bleibt als Journalist in dem Bereich, weil, wie gesagt, im englischsprachigen Raum fällt mir kein zweiter ein, so in der Form. Und gerade auch diese Leuchtturmwirkung zu haben mit seinem Namen und so, die ist schon auch wichtig. Also wie gesagt, weil er einfach eine Anlaufstelle ist. Wenn jemand irgendwie sagt, okay, pass auf, mir reicht's jetzt, ich muss das irgendwie publik machen, dann dürfte er der Erste auf dieser Liste sein. Und deswegen hoffe ich, dass er so in dieser Funktion auch erhalten bleiben wird in irgendeiner Form. Also freut mich, wenn er einen Podcast hat, aber ich glaube, seine recherchierten, geschriebenen Stücke, die würden dieser Branche extrem abgehen. Also weil er halt auch selbst, so ein kleiner Watchdog ist einfach.
Ja, absolut. Er hat selbst gesagt, er wird weiterhin über die Spieleindustrie schreiben. Also er wird weiterhin eben irgendwo als Journalist schreibend tätig sein, aber er wird weniger neue Spiele spielen oder weniger über die Spiele selbst sprechen. Was er bei Kotaku ja auch als News-Redakteur einfach halt gemacht hat, da neue Trailer hier und so weiter. Also von daher glaube ich, dass es eher so in die Business-Ecke gehen wird, noch stärker, weil er da ja auch seine Stärken hat. Ja. Bin gespannt. Wird man sicherlich demnächst sehen auf seinem @JasonSchreier, auf seinem Twitter-Account wird es bekannt gegeben. Werden wir sicherlich als Follow-up dann auch nochmal hier posten. Ich habe selber noch nicht gehört, aber noch ein Hinweis. Leute, die mehr von Jason Schreier hören wollen, wie er gearbeitet hat, da ist das wahrscheinlich noch nicht drin, aber bei den Kollegen von The Pod gibt es ein Interview, da hat der André mit Jason gesprochen über investigativen Journalismus. Ich habe die Folge leider noch nicht gehört. Sie ist, glaube ich, auch hinter der Paywall bei den Kollegen, aber nur so als Hinweis, dass es da ein aktuelles Interview mit ihm gibt. Gut, gehen wir weiter zur nächsten Meldung. Tatsächlich ein Spiel, ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt hier groß erwähnt habe, aber ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass ich sauer bin auf Crytek. als Crysis damals rauskam, war mein PC nicht schnell genug, um Crysis gut spielen zu können. Und rate mal, was ich diese Woche gemacht habe. Ich habe ein bisschen meinen 2015er PC abgegradet und jetzt kommt Crysis, nachdem diese Hardware da ist, nachdem ich ein bisschen mehr Speicher rein habe, damit ich einigermaßen ruckelfrei Half-Life Alyx spielen kann, kommt Crysis und sagt, ja, jetzt, weißt du, jetzt könnte ich vielleicht mal Crysis spielen. Jetzt kommt Crytek und sagt, jetzt bringen wir Crysis Remastered raus mit Raytracing. Ich habe natürlich keine Raytracing-Grafikkarte und dem ganzen Gedöns drumherum. Jetzt kommt Crysis Remastered raus. Ich glaube, es ist eine persönliche Demütigung und allein aus dem Grund wollte ich es hier nochmal reinbringen. Das wussten die doch. Das haben die gehört im Podcast, dass ich meinen PC nur dezent aufrüste. Weil
du solltest mal gucken, wer die ganzen Patreons sind. Das ist wahrscheinlich irgendwie ja. Die Yerli-Brüder sharen einen Account und haben sie gedacht, dem Manu, dem drücken wir jetzt alle rein.
Ja. Ich wollte es an der Stelle noch erwähnen, weil skurril daran ist, das hätte ich nie gedacht, dass Crysis jetzt auch für die Switch kommt. Also von daher, what?
Gut, dann brauche ich mir keinen neuen Halswifter kaufen. Das ist auch eine gute Nachricht. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was sie damit machen. Ich finde so Remastered-Version eigentlich immer ganz interessant. Also je nachdem, weil es ist ihre eigene Engine und ich bin... Also ich frage mich, was so der Plan of Attack bei sowas ist, wenn man also aus der Entwicklersicht, nehme ich meine alte Engine und bohre die auf oder nehme ich die ganzen alten Assets und packe sie in die neue Engine. Was man damit machen wird, das ist natürlich interessant. Also so rein auf der technischen Ebene würde ich da gerne einmal hinter die Kulissen blicken. Ich gehe davon aus, dass es mit viel Fluchen verbunden ist. Weil gerade Sachen so irgendwie upgraden ist halt leider einfach immer irgendwie komplex. Man möchte möglichst wenig wegwerfen. Man weiß aber auch, dass inzwischen extrem viele Sachen deutlich besser oder einfacher oder anders laufen. Und deswegen würde es mich freuen, da mal reinzugucken. Ich meine, das ist ein Spiel, was irgendwie für die Xbox 360 rausgekommen ist. Ne? Also, dass das jetzt irgendwie performancemäßig auf einer Switch läuft, halte ich jetzt irgendwie nicht für so wahnsinnig. Nee,
es klingt nur im ersten Moment skurril. Es wird ja auch nicht so, also das Crysis Remastered wird am PC sicherlich auch mit Raytracing und so auffahren. Das ist die Switch-Version wird wahrscheinlich so aussehen, wie sie halt damals auf der 360 auch aussah. Vielleicht ein Ticken sogar besser, weil halt die Technik sich entwickelt hat. Aber das wird, glaube ich, auch nicht miteinander vergleichbar sein.
Nee, also ich glaube, das ist für die Switch rausbringen halt schon fast eher für irgendwie eine Form von Gag oder so.
Proof of Concept. So, wenn Bethesda das macht mit Doom, dann machen wir das auch mit Crysis.
Ja, richtig.
Can it run Crysis?
Ja. Ich glaube fast, also es könnte tatsächlich sein, also ich meine, man muss dazu sagen, Crysis war ja auch immer, oder die ganzen, also auch Far Cry, die waren ja immer ein Benchmark für das Produkt, was dahinter stand. Also es war auch immer irgendwie ein Benchmark für die Cry-Engine, die dahinter steckt. Und vielleicht ist es in dem Fall auch wieder so, dass man sagt, hey, pass auf, unsere Engine, die ist jetzt irgendwie cool genug, dass sie Fat Ray Tracing auf den großen irgendwie beefy Machines fährt, aber dass sie halt irgendwie auch mit 30 FPS auf der Switch läuft. Ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie so der Case ist, den man da irgendwie machen möchte.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch die Motivation hinter diesem Remastered, weil Crytek halt einfach auch davon lebt, dass die Engine lizenziert wird, weil sie machen das auch komplett ohne EA. Also es ist jetzt gar nicht mal so sehr, dass man das Spiel unbedingt wieder bringen möchte, weil EA sagt, naja, brauchen wir nicht. Warum sollen wir das machen? Sondern Crytek macht das komplett alleine. Und dann kann die Motivation ja wirklich nur sein, das interpretiere ich jetzt da rein, aber so höre ich das bei dir auch raus, dass es halt einfach so ein Ding ist, schaut her, die CryEngine gibt's auch noch, läuft auf der Switch, läuft super am PC und macht doch euer Spiel auch mit der CryEngine.
Ja, also ich gehe davon aus, dass das irgendwie so dahinter steckt. Plus, dann ist es vielleicht sogar einfacher, weil ich habe keine Ahnung, wie die Rechtelage davon ist, weil ich meine, Crysis, ich weiß gar nicht, wie die Lizenzen an wen wo vergeben wurden und wer was entwickelt hat. Also ist ja bei den Far Cry war, glaube ich, noch von denen und ich glaube, Crysis war auch von dem originalen Studio. Aber ich glaube, die Nachfolgetitel waren dann jeweils von anderen Studios. Da gab es dann irgendwie noch Crysis Warhead und wie sie nicht alle heißen. Also eben alle Nachfolgetitel waren dann nicht mehr irgendwie vom originalen Studio gemacht oder unter Lizenz irgendwo und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das eins von den wenigen Titeln ist, wo man auch irgendwie selbst noch irgendwie die kompletten Rechte hat und die anderen halt irgendwo vermarktet wurden.
Ja, plus, und auch wieder gut in Erinnerung rufen, genau.
Genau, und es gibt wahrscheinlich auch irgendwie einfach Verträge, die alle Folgetitel irgendwie abdecken. Das heißt, es kann sein, dass irgendwie diese Crysis-Marke nur in Remastered noch irgendwie nutzbar ist für das Studio selbst.
Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass ein neues Crysis in Arbeit ist und man das jetzt quasi so als Anlauf-Promo nimmt, zu sagen, hier Crysis Remastered, die Leute rufen sich wieder in Erinnerung, ah, das war doch eigentlich ein ganz cooler Shooter, und dann wird zur Gamescom irgendwie der neue Crysis-Teil angekündigt. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass ja, das so
durchaus denkbar
der Vorlauf ist, ja. Gut, dann eine positive Meldung noch zum Schluss, die mich einfach so, ja, auch wieder Corona-mäßig so ein bisschen abgelenkt, freudig gestimmt hat. Ich finde es eigentlich ganz nett. Momentan sind ja alle Museen zu, man kann kulturell auch nicht mehr ins Theater und so weiter, aber gerade Museen sind halt irgendwie auch so ein Verlust der aktuellen Pandemie. Wenn ihr auch Museumsbesuche vermisst und ihr spielt Animal Crossing, um euch sowieso irgendwie abzulenken, dann der Hinweis, es gibt vom Getty Museum 70.000 Kunstwerke, Originalkunstwerke von Jason Pollock und Co., die ihr euch per QR-Code dann dort runterladen könnt in Animal Crossing, um das eigene Heim ein bisschen künstlerisch aufzuwerten. Und das finde ich, sowas finde ich cool. Ja? So in dieser Situation dann auch wieder ein bisschen Kunst in Videospiele reinzukriegen, ist doch geil. Also wenn ihr Originalkunstwerke in eurer Bruchbude da in Animal Crossing auf der Insel ausstellen wollt, falls die Leute euch besuchen, das Getty Museum stellt euch 70.000 davon zur Verfügung. Finde ich geil.
Kannst du dann neben der Mona Lisa in deiner Absteige dann irgendwie sitzen, ja. Finde ich auch wirklich cool, vor allem, dass auch nochmal dieses, also ich glaube, es ist auch für das richtige Publikum, sage ich mal. Ich glaube, es ist eins von den Spielen, wo die Leute genau solche Sachen irgendwie zu schätzen wissen und ich finde es so eine coole Community, also ich spiele es aber nicht, aber ich schaue meine Freundin gerne dabei zu, wie sie irgendwie da unterwegs ist und auch mit den irgendwie mit ganz vielen Leuten dann Sachen tauscht und craftet und irgendwie über die Inseln verteilt. Und die Leute haben alle so clevere Ideen mit diesen Bildern und mit diesen ganzen Funktionalitäten, dass ich das, glaube ich, tatsächlich irgendwie cool finde. Das ist für mich so der nächste Schritt, nachdem das Ganze irgendwie in Minecraft zu machen. Also ich glaube, gerade all diese Open-Worldigeren oder diese offeneren Spiele, die laden extrem zu solchen Real-Leben-Interaktionen ein. Also es gibt ja auch irgendwie in Minecraft diese Bibliothek mit den verbotenen Büchern und solche Geschichten. Also das finde ich extrem cool, wenn man sowas macht. Einfach weil das für mich zeigt, dass Videospiele dann auch manchmal irgendwie eine Plattform für irgendwas sein können. Oder jetzt auch in dem Fall. Also ich gehe jetzt nicht irgendwie in Animal Crossing, um mir die Kunstwerke von Van Gogh oder Cézanne anzuschauen. Nee,
dafür ist die Auflösung auch nicht gut genug, aber richtig, allein die Idee ist schon cool.
Genau, der Gedanke ist halt einfach irgendwie was und das, ich glaube, es ist auch irgendwas, was man mit diesen Bildern so, ich glaube, gerade Museen haben Schwierigkeiten, irgendwie zeitgemäß zu sein und irgendwie ihre und Besucher und für die Faszination Kunst irgendwie die Leute zu ermuntern, und deswegen finde ich das ein extrem cooles Ding. Auch wenn es, sage ich mal, so technisch und das, was dahinter steckt, ist nicht so unfassbar komplex ist, sondern das heißt für mich auch viel mehr, wie interessante Sachen man eigentlich mit vorhandenen Dingen machen kann, ohne jetzt irgendwie direkt irgendwie die Welt neu zu erfinden. Also statt dass die jetzt irgendwie sagen, wir machen jetzt ein riesiges digitales Museum, wo du mit deinem eigenen Avatar durchgehen kannst, nutzt man existente Plattformen und macht einfach irgendwas, was irgendwie ziemlich wholesome ist. Also mir gefällt es auch sehr gut.
Ja. Link dazu findet ihr natürlich wie immer auf unserer Webseite, auf insertmoin.de. Im Blogpost sind die ganzen Links zu den Sachen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, wie bei jeder News-Folge. Schaut da mal vorbei. Wir haben die Webseite auch gerade ein bisschen überarbeitet. Ich habe die Quarantänezeit genutzt, um einfach mal ein bisschen alles auf dem aktuellen Stand darzubringen, ein bisschen Frühjahrsputz zu machen. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin könnt ihr uns unterstützen und bekommt dann ab 5 Euro im Monat ein Abo. Und bei dem Abo bekommt ihr dann Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag jeweils eine neue Folge. Nachdem es die Sonntagsfolge immer frei gibt, sind die anderen Folgen für Abonnenten und Abonnentinnen. Schaut doch da mal vorbei, würden wir uns sehr, sehr freuen, damit wir hier weiter fleißig arbeiten können. Vielen lieben Dank, auch an dich natürlich, Robin. Weiterhin viel Kraft in der Quarantäne. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder drücken können, auch wenn es dieses Jahr auf der Gamescom nicht ist. In unserer Moin WG, die musste ich jetzt leider auch schon absagen und stornieren, unsere Ferienwohnung, die wir da immer haben. Aber wir werden uns online treffen und gemeinsam durch die Messehalle virtuell schlendern.
Okay, ich freue mich drauf.
Ich habe mich wirklich verschluckt. Ein Kloß im Hals, wenn ich daran denke.
Tatsächlich habe ich da auch so ein bisschen, also das ist wirklich, das nimmt mich so ein bisschen mit, also für mich schon auch immer irgendwie ein Punkt, wo ich extrem viele Leute wiedergesehen hätte. Und dass das jetzt nicht passiert, da hilft mir kein Zoom-Meeting drüber hinweg.
Nee.
Das ist in der Tat etwas schade. Ja, aber umso schöner, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank für die Einladung und gehabt dich wohl bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Baba.